Und es ist immer diese Abwägung. Auf der einen Seite sagt man, okay, natürlich, es gilt die Unschuldsvermutung und man sollte nichts berichten, was auf unsicheren Füßen steht. Und auf der anderen Seite, wenn man so viele Sachen zusammengetragen hat und so viele Belege, die das unterstreichen und so viele Menschen, die sich bei einem melden, dann ist man auch irgendwann so weit und es ist auch unsere Aufgabe, diese Sachen zu veröffentlichen. Es gibt Menschen, mit denen man über einen längeren Zeitraum in Ruhe Vertrauen aufbaut, die überhaupt noch nicht wissen, wollen sie das überhaupt, die vielleicht erstmal unter einer anonymer Nummer anrufen und nicht mal ihren Namen nennen. Also es ist ganz, und dann gibt es aber Menschen, die sagen, nee, ich habe da eigentlich drauf gewartet, ich überlege seit Jahren, diese Geschichte zu erzählen. Danke, dass sich endlich jemand dafür interessiert. Hier ist meine Geschichte, hier sind meine Belege.
Reporter Insights, Einblicke in große Recherchen. Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.
Hi, ich bin Luise Land, Journalistin und Schülerin an der Reportageschule Reutlingen. Unser heutiger Gast ist Daniel Drepper. Daniel ist investigativer Reporter und leitet die Recherchekooperation von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung. Er recherchiert hauptsächlich zu Machtmissbrauch, Arbeitsausbeutung und Umweltverbrechen und hat unter anderem die Recherche zu Julian Reichelt mitgeleitet. Ich spreche mit Daniel heute über einen Text, den er letztes Jahr veröffentlicht hat und der ziemlich große Wellen geschlagen hat. Der Text heißt Am Ende der Show und ist in der Süddeutschen Zeitung erschienen. Darin geht es um die Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann. Mit Daniel spreche ich über seine Erfahrungen während der Recherche und was man daraus mitnehmen kann für investigatives Arbeiten. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
Hi, danke für die Einladung.
Vor ungefähr einem Jahr wurde der Rammstein-Skandal öffentlich und hat quasi die Runde um die ganze Welt gemacht. Ihr habt mit eurer Recherche ja die Berichterstattung richtig ins Rollen gebracht. Und gestern habe ich auch gelesen, dass ihr es mit eurer Recherche in zwei Kategorien auf die Shortlist des Sternpreises geschafft habt, glaube ich. Wie hast du dich gefühlt, Daniel, als der Text veröffentlicht wurde?
Also das war damals im Sommer 23 ja eine sehr intensive Zeit, weil die Vorwürfe öffentlich wurden durch Shelby Lynn und dann relativ schnell klar war, da gibt es irgendwie sehr viel Interesse dran und es gibt sehr viele Leute, die sich dazu äußern und wir finden das journalistisch wichtig. Und da ist dann, also wir haben mit einem relativ großen Team relativ schnell, in relativ kurzer Zeit relativ viel recherchiert und waren, glaube ich, dann total konzentriert und gleichzeitig froh, dass das so im Team so funktioniert hat, gerade in dieser ersten Woche, die wirklich wahnsinnig voll war, weil sich auch sehr, sehr viele Menschen einfach gemeldet haben und waren dann sehr gespannt darauf, wie auch die Reaktionen sind natürlich, weil wir natürlich mit der Veröffentlichung der Recherche nicht abschließen, sondern dann gucken, was passiert danach, melden sich Menschen, wie entwickelt sich die Geschichte weiter. Und das war für uns total gut zu sehen, dass die Rückmeldungen total positiv waren. Erstens, dass sich viele Leute dafür interessiert haben, aber zweitens, dass sich auch viele Menschen danach bei uns gemeldet haben mit ihren eigenen Geschichten. Das war eine total sehr intensive, aber total gute Zeit.
Kannst du uns nochmal mitnehmen quasi in eure Redaktion? Also du hast gerade gesagt, dass ihr quasi relativ schnell euch da drauf gestürzt habt sozusagen oder in kurzer Zeit sehr viel recherchiert habt mit einem großen Team. Wie lief das genau ab? Also wer hat das Thema sozusagen angesprochen und wie lief das in eurer Redaktion ab? Und wie, also es haben sich ja wahrscheinlich auch andere, sehr viele andere Investigativressorts in Deutschland darauf gestürzt.
Ja, bei uns ist es so gewesen, dass wir in den verschiedenen Redaktionen, ich arbeite ja mit NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung zusammen, und leitet da die Recherchekooperation. Und da ist es so, dass in den Redaktionen verschiedene Leute sich schon mit Machtmissbrauch und MeToo-Themen, sexualisierter Gewalt in der Vergangenheit beschäftigt haben. Und auch natürlich Leute in sozialen Medien unterwegs sind und sehen, wenn da Dinge sich entwickeln. Und es war quasi mehreren Leuten an diesem Wochenende aufgefallen, da gibt es diese Nordirin, die hat diese Vorwürfe veröffentlicht, das ist irgendwie die größte deutsche Band. Es gibt irgendwie viel Diskussion dazu. Und dann habe ich am Pfingstsonntag, Pfingstmontag mit der Lena Kampf von der Süddeutschen Zeitung gesprochen und wir hatten überlegt, dass ich einen Tweet mache und quasi den Leuten sage, hey, wir haben da als JournalistInnen Interesse dran, über diese Sache zu sprechen. Wenn ihr Erfahrungen gemacht habt, egal welche Art, mit Rammstein, dann meldet euch doch bei uns. Weil wir wussten, in diesem Fall, normalerweise ist es ja so bei der investigativen Recherche, häufig so klassisches Modell, das Zwiebelprinzip. Man fängt ganz außen an und versucht dann quasi zum Kern vorzurecherchieren. Man spricht jetzt nicht direkt mit der möglicherweise beschuldigten Person, sondern schaut erstmal, dass man Informationen sammelt und die zusammenträgt. Und in diesem Fall war die Geschichte oder waren die ersten Vorwürfe sehr öffentlich und es war relativ klar, man kann diese Vorwürfe nur überprüfen und weitere Erfahrungsberichte sammeln und recherchieren, wenn man deutlich macht, man recherchiert dazu. Also haben wir die drei stärksten Worte, wie ich finde, im Journalismus genutzt und haben gesagt, helft uns bitte. Wer Interesse hat, kann mit uns sprechen. Und das war dann intensiver, als ich es jemals vorher erlebt habe. Also es hatten sehr viel mehr Menschen Gesprächsbedarf, als ich vermutet hätte. Und dadurch ging es sehr, sehr schnell. Also wir haben am ersten Tag schon die ersten Menschen gesprochen und am zweiten und am dritten. Und es war einfach eine sehr intensive Woche dann dadurch, dass wir so viele Gespräche führen konnten, so schnell. Und wir haben uns natürlich intern auch relativ schnell abgestimmt, sodass wir gleich 6, 7, 8 Leute zusammen hatten, die in verschiedenen Rollen dann damit gearbeitet haben.
Das heißt, euer erster Schritt war dann quasi dieser Tweet von dir.
Genau.
Und daraufhin haben sich dann viele Leute gemeldet schon.
Genau, darauf haben sich viele Leute gemeldet und dann war relativ klar, es geht darum, diese Berichte zu überprüfen, zu schauen, wie kann man die verifizieren, plausibilisieren oder auch falsifizieren, was für unterschiedliche Menschen haben sich bei uns gemeldet und dann natürlich auch Umfeldrecherche, was ist sonst bekannt? Ich bin habe vorher nicht zur Musikindustrie recherchiert, habe vorher nicht zur Rammstein recherchiert, die KollegInnen auch nicht. Da gab es viel zu tun und natürlich dann auch zu gucken, welche Vorwürfe sind konkret jetzt zusammengekommen, welche Vorwürfe können wir untermauern mit weiteren Hinweisen, Indizien, was glauben wir berichten zu können und womit müssen wir dann auch die Beschuldigten konfrontieren, was sind die Fragen, die wir stellen.
Und du meintest gerade, ihr habt das zu 6 gemacht, ne?
Ich müsste nachzählen. Ich glaube, es waren ein paar mehr. Ich glaube, es waren, ja, aber so um die 8 Leute, ja.
Wie kam es zu eurem Team?
Bei uns ist es immer so, dass wenn Recherchen größer werden, dann versuchen wir zu schauen, welche Medien aus unserer Recherchekooperation haben Interesse und welche JournalistInnen aus der Kooperation haben sowohl Zeit, als auch Lust, als auch Kompetenz in diesem Team mitzuarbeiten. Ich finde immer, ein Team sollte so groß wie nötig sein, aber nicht größer. In diesem Fall war es total sinnvoll, dass wir relativ viele Leute waren, weil es einfach sehr viel parallel zu tun gab. Und wir dann relativ schnell Interesse hatten, aus den Redaktionen von NDR und SZ da was zu machen. Und dadurch ist auch die Teamgröße da entstanden. Man hat betreuende Redakteure, man hat ReporterInnen, man hat Menschen, die sich dann parallel um die Umsetzung fürs Fernsehen und fürs Radio kümmern, die sich um den Text kümmern. Also dadurch ist es überhaupt nur möglich, erstens so viel zu recherchieren und zweitens auch noch diese Sachen umzusetzen in so kurzer Zeit. Alleine hätte das natürlich alles viel, viel länger gedauert.
Das heißt, du hast euer Team dann quasi geleitet?
Also meine Rolle ist normalerweise so, dass ich bei der Recherchekooperation versuche, den Überblick zu haben, welche Recherchen gibt es zwischen NDR, WDR und SZ oder mal nur zwischen NDR und WDR oder mal nur zwischen SZ und WDR und so. Also dass man so ein bisschen schaut, was ist da, was passiert, mit den Ressortleitungen zusammen überlegt, wo könnte man kooperieren. Das sind ja alles individuelle, eigenständige Teams, eigenständige Medien, aber projektbasiert arbeiten sie zusammen und das ist genau meine Rolle, dass wir in Diskussionen kommen und schauen, wo gibt es Sachen, bei denen mehrere Medien Interesse haben, wo sich die Medien auch gut ergänzen, wo es einen Mehrwert hat, zusammenzuarbeiten. Und in diesem Fall war es so, das war quasi ein Sonderfall, dass ich quasi erstens im Bereich Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt in der Vergangenheit Erfahrung gesammelt habe, als Chefredakteur bei BuzzFeed News, wo wir auch die Reichelt-Affäre recherchiert hatten oder meine Kollegin Juliane Löffler, die recherchiert hatte und ich sie betreut habe. So dass klar war, ich habe in dem Bereich eine Expertise und ich habe auch eine gewisse Reichweite, also zumindest in der Blase auf Social Media, so dass dieser Tweet Sinn ergibt. Und dann haben sich halt relativ viele Leute direkt bei mir gemeldet, weil halt dieser Tweet von mir kam und dadurch hatte ich halt so eine Sonderrolle, dass ich halt nicht nur koordiniert habe, sondern auch eigentlich zentraler Ansprechpartner war für die meisten Quellen in der Anfangsphase. Genau, und dadurch hat sich das dann so entwickelt, dass wir versucht haben, diese Arbeit an dieser Recherche möglichst gut zu verteilen und wir uns möglichst gut ergänzen in den verschiedenen Sachen, die da zu tun waren.
Mhm. Du hast gerade schon kurz angesprochen, wie habt ihr eure Recherche dann strukturiert?
In diesem Fall war es so, dass wir natürlich versucht haben, mit möglichst vielen von den Menschen zu sprechen, die sich bei uns dann aktiv gemeldet haben. Normalerweise ist es bei so einer Recherche eher so, dass man selbst aktiv schaut, wer könnte ein interessanter Ansprechpartner sein, wer könnte eine Ansprechpartnerin sein, welche Motivation könnten Leute haben, mit mir zu sprechen, wenn ich auf die Suche gehe nach einem Korruptionsskandal im BMZ oder in irgendeinem anderen, in der Behörde oder so, weil ich irgendwo einen Hinweis bekommen habe oder weil ich glaube, in der Behörde gab es schon so viele Probleme, vielleicht gibt es da noch mehr oder aus irgendeinem Grund mir was anschauen möchte, dann überlege ich so, was ist die, welche Menschen wissen was und welche Motivationen haben diese Menschen möglicherweise mit mir zu sprechen. Mhm. Und wie finde ich einen Weg da rein? In diesem Fall war es eher umgedreht. Es haben sich wahnsinnig viele Leute gemeldet und wir mussten schauen, wie schaffen wir es, mit möglichst vielen von denen zu sprechen und in diesen Gesprächen dann ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Art von Vorwürfen oder Erfahrungen, von welchen Erfahrungen berichten die, welche Vorwürfe erheben die vielleicht, was ergänzt sich, was widerspricht sich, was doppelt sich, welche der Personen, welche Vorwurfshöhe hat das? Also wir schauen immer, wie schwer, wie schlecht geht es den Menschen und wie vielen Menschen geht es schlecht. Also es geht so um diese, sowohl um die Schwere der Vorwürfe als auch um die Systematik dahinter. Und müssen dann natürlich bei den jeweiligen Gesprächen relativ schnell auch, oder müssen dann als nächsten Schritt auch schauen, gibt es Belege dafür? Also nur weil uns irgendjemand irgendwas erzählt, reicht es natürlich nicht. Es gibt ja eine Reihe von Kriterien für die Verdachtsberichterstattung. Dazu gehört auch natürlich, gibt es genug Anknüpfungstatsachen, nennen wir das, also Dinge, die das unterstreichen, in diesem Fall irgendwelche WhatsApp-Chats oder das Konzertticket von damals oder Selfies, die gemacht wurden oder andere Menschen, die das Gleiche erzählen, weil ihnen vor 2 Jahren schon mal davon erzählt wurde und nicht erst vor einem Tag, als schon die Vorwürfe rauskamen. Und all diese Dinge werden dann überprüft und dadurch, dass wir erstens, wie gesagt, erfahrene Kolleginnen im Team hatten und auch diese Art von Recherchen schon in der Vergangenheit gemacht hatten, wussten wir relativ schnell, wie vorzugehen ist, um diese Sachen zu überprüfen.
Wir sind ja momentan noch in der Ausbildung an der Reportageschule. Genau, und deswegen interessiert mich quasi als junge Journalistin mit Interesse auch an Investigativjournalismus, ob man daraus irgendwelche Regeln ableiten kann, quasi für investigative Recherchen.
Also grundsätzlich ist das Handwerk immer ähnlich eigentlich. Es kommt ein bisschen immer auf die Art der Recherche an, wenn wir jetzt konkret über, ich sag mal, Machtmissbrauch, sexualisierte Gewalt, Recherchen sprechen, in denen Menschen von Dingen berichten, denen ihnen widerfahren ist, wo teilweise keine anderen Personen mit dabei waren, wo es um körperliche Übergriffe geht oder ähnliches. Da ist es tatsächlich immer ähnlich vom Vorgehen her zumindest, dass man sagt, okay, wir hören uns die Erfahrungen an der Personen und haben dann eine Reihe von Sachen, die wir prüfen müssen. Also erstmal ist es so, um überhaupt diese Person zum Sprechen zu bewegen, ist es so, dass wir grundsätzlich Vertraulichkeit anbieten, dass wir sagen, okay, wir arbeiten anders, als es jetzt vielleicht jemand tun würde, der für den nächsten Tag in der Tageszeitung oder in einem Online-Portal was schreiben muss, sondern wir haben erstmal ein offenes Ende und nehmen uns die Zeit, mit Menschen in Ruhe zu sprechen und nichts von dem, was in so einem Erstgespräch gesprochen wird, landet irgendwo, es sei denn, die Person stimmt im Nachhinein zu, dass das in Ordnung ist. Also das ist ein absolut vertraulicher Raum. Ich erkläre auch immer sehr viel in diesen ersten Gesprächen, wie sowas abläuft, weil Menschen meistens noch nie irgendwas mit Journalismus zu tun hatten. Und wenn sie mit Journalismus zu tun hatten, haben sie meist ein anderes Verständnis von Journalismus. Also so wie Investigation funktioniert, wissen die allerwenigsten Menschen. Und wir erklären dann diesen vertraulichen Raum, wir erklären, wie wir vorgehen, wir erklären auch, was wir sonst schon so gemacht haben. Also es ist für mich ganz wichtig, dass die andere Person auch ein bisschen Gefühl für mich bekommt als Reporter, um Vertrauen aufzubauen und das Gefühl zu haben, das ist irgendwie ein Austausch und nicht irgendwie ein Aussaugen von Informationen. Und dann war es das wieder so. Ne? Und dann ist es so, dass wir mit der Person besprechen, so was gibt es für Dinge, wo wir solche Indizien und Anknüpfungstatsachen sehen. Also hat die Person früher schon mit Leuten, was ich gerade schon sagte, über ihre Erfahrungen gesprochen? Gibt es irgendwelche schriftlichen Belege? Gibt es auf irgendwelche Videos, Fotos, Screenshots, Kalendereinträge? Also alles Mögliche, was man sich vorstellen kann, und versuchen da so ein bisschen auch, weil Leute oft gar kein Gefühl dafür haben, was zählt als Beleg, was ist ein Indiz, was hilft uns, dass wir so ein bisschen erklären, an was wir theoretisch alles Interesse haben. Und genau, und dann kommt ein bisschen noch an, wie das Gespräch ist. Manchmal trifft man sich noch ein zweites oder ein drittes Mal. Und dann ist es so, dass wir gerade in dieser Berichterstattung über Machtmissbrauch und MeToo, sexualisierte Gewalt, mittlerweile eigentlich von all den Menschen, von den allermeisten Menschen, deren Geschichte wir auch im Detail erzählen wollen, eine eidesstattliche Versicherung benötigen. Das heißt, dass die Menschen uns unterschreiben auf einem Dokument, dass das, was sie sagen, wahr ist und dass diese Versicherung auch vorgelegt werden kann bei Gericht. Nicht jedes Gespräch muss dahin führen. Es gibt ganz viele Gespräche, die wir führen. Das sind einfach nur vertrauliche Hintergrundgespräche. Da reden wir und am Ende hilft uns das für die Recherche. Aber wenn wir eine konkrete Geschichte erzählen wollen, dann ist das so. Und dann, genau, das sind so die Abläufe. Und dann schauen wir natürlich auch weiter. Gibt es weitere Personen, mit denen wir sprechen sollten? So, ne? Und dann versuchen uns quasi von Person zu Person zu hangeln, wenn das möglich ist.
Ja.
Ja, und das sind eigentlich so Sachen, die total wichtig sind, und das ist was, wenn man das ein, zweimal gemacht hat und sich damit beschäftigt hat, dann hat man dieses Handwerk, glaube ich, auch für die nächste Geschichte ganz gut zur Verfügung.
Dann weiß man, wie es läuft quasi vom Ablauf.
Ja, genau.
Ja. Und das mit den eidesstattlichen Versicherungen, das macht ihr dann quasi in einem späteren Schritt, oder? Also es passiert ja wahrscheinlich nicht alles in dem ersten Gespräch, oder? Oder wie ist das?
Ja, es kommt halt ganz extrem darauf an, wie diese Gespräche laufen. Es gibt Menschen, mit denen man über einen längeren Zeitraum in Ruhe Vertrauen aufbaut, die überhaupt noch nicht wissen, wollen sie das überhaupt, die vielleicht erstmal unter einer anonymer Nummer anrufen und nicht mal ihren Namen nennen. Also es ist ganz, und dann gibt es aber Menschen, die sagen, nee, ich habe da eigentlich drauf gewartet, ich überlege seit Jahren, diese Geschichte zu erzählen. Danke, dass sich endlich jemand dafür interessiert. Hier ist meine Geschichte, hier sind meine Belege. Eidesstattliche Versicherung, man erklärt es kurz, ja klar, kann ich machen, kein Problem. Also so, das ist halt total unterschiedlich. Genau, aber klar, in den meisten Fällen, also was wir auf jeden Fall machen, ist, dass wir uns dem Tempo der Person anpassen, so, damit sich die Leute nicht überrumpelt fühlen.
Und mit wie vielen Leuten, oder wie war das jetzt bei der Recherche, sprecht ihr dann mit einer Person, also zu zweit oder alleine?
Das ist unterschiedlich, idealerweise zu zweit. In diesem Fall gab es auch Gespräche, in denen wir dann mal nur alleine mit jemandem gesprochen haben. Aber oft ist es dann so, dass wir dann nochmal mit der Person sprechen oder irgendwie nochmal jetzt teilweise dadurch, dass wir auch Fernsehen machen, mit der Kamera nochmal kommen in einem Zweitgespräch. So, also dass wir dann mehrere, mit allen Personen hatten wir mehr als einmal Kontakt. Mit manchen hatten wir bis heute ein Dutzend Mal Kontakt. Also es ist relativ unterschiedlich, auch wie zentral Personen dann für eine Recherche sind natürlich.
Und jetzt zurück zur Till Lindemann-Recherche. Dort ist ja gerade schon angesprochen, wie ihr so ein bisschen vorgegangen seid, um quasi die Vorwürfe zu überprüfen, was so Konzerttickets, Chatverläufe und so weiter angeht. Habt ihr ansonsten noch Dinge gemacht, um die Vorwürfe gegen ihn zu überprüfen?
Also ganz wichtig waren in diesem Fall tatsächlich eidesstattliche Versicherungen, sodass wir von all den Frauen, deren Schilderungen wir detaillierter schildern wollten, auch eidesstattliche Versicherungen bekommen haben. Und dann aber auch darüber hinaus von Menschen, denen sie das in der Vergangenheit erzählt haben, die das mitbekommen haben, auch dann jeweils wieder eidesstattliche Versicherungen bekommen haben, sodass wir, ich glaube, in einem Fall hatten wir, glaube ich, 10 eidesstattliche Versicherungen für eine Geschichte. Also das sind das ist ein wichtiges Mittel auf jeden Fall gewesen, neben den klassischen Plausibilitätsprüfungen. Wenn es jetzt ein paar Jahre her war, gab es dieses Konzert damals, gab es diese Venue damals, hat das stattgefunden, kann man andere Leute anrufen, die da unterwegs waren, genau, also Punkte, die natürlich dazu kommen dann, ja.
Und an welchem Punkt habt ihr entschieden, ihr habt jetzt quasi genug in der Hand, um zu veröffentlichen?
Das ist ja so ein fließender Prozess oft in solchen Recherchen, dass man so ein erstmal so ein Gefühl entwickelt, lohnt sich das überhaupt weiter zu recherchieren? In diesem Fall ging das ja relativ schnell, in wenigen Tagen, aber grundsätzlich ist es ja natürlich so, dass wir auch nicht den ReporterInnen haben, die einfach mal ein halbes Jahr losrennen, dann kommen sie wieder und sagen, ja, ist doch nichts geworden, sondern dass man immer wieder regelmäßig, gerade auch mit den betreuenden Redakteuren in den drei Medien, die die Investigativteams leiten, ja in Gespräche geht und schaut, wo stehen wir jetzt und lohnt es sich weiterzumachen oder müssen wir vielleicht die Richtung justieren oder ähnliches. Und bei der Recherche im vergangenen Sommer war es so, dass wir eigentlich in einem kontinuierlichen Austausch standen. Wir arbeiten dann in Signal-Gruppen, wo dann alle, die an der Recherche beteiligt sind, drin sind, wo einfach jeder dann gerade bei so kurzfristigen Geschichten einfach alles reinschreibt, was da ist, irgendwie jeden Tag Calls gehabt, natürlich mehrfach, teilweise auch viel miteinander telefoniert und da war relativ schnell klar, eigentlich schon so am Dienstag, so um den Dreh, so Dienstag, Mittwoch ist alles so ein bisschen, ist auch jetzt ein Jahr her alles, ne? Aber dass sich einfach sehr viele Menschen gemeldet haben und wir innerhalb von wenigen Tagen einfach so viele Gespräche geführt haben, dass wir gesagt haben, wir tragen das jetzt mal zusammen, schauen auch, wie die Belege aussehen, sprechen auch mit den Hausjuristen, das ist ja auch wichtig, wie ist denn die rechtliche Lage, so dass wir dann sagen konnten, Mittwochabend, dass wir, oder Mittwoch eigentlich im Laufe des Tages, dass wir auf jeden Fall Fragen stellen wollen an Till Lindemann und die Band. Und dann haben wir halt geschaut, okay, was kommt zurück? Was sind die Antworten? Ja.
Und dann kam, ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau, wie es im Text stand, aber was kam dann zurück?
Zurück kam, dass wir nicht berichten sollen, weil es nicht legal sei zu berichten, presserechtlich nicht erlaubt. Und genau, dann, dass die Vorwürfe auch abgestritten werden, ganz grundsätzlich, das aber, genau. Und dann haben wir das so aufgenommen und haben dann am Freitagmorgen berichtet, genau.
Und wie lange hat es dann gedauert von deinem Tweet bis zur Veröffentlichung?
Der Tweet war Montagmorgen, die Veröffentlichung war Freitagmorgen, also ein bisschen weniger als 4 Tage.
Und du hattest am Anfang schon angesprochen, dass es quasi, also dass ihr danach dann ja auch ganz viele Rückmeldungen bekommen habt und dass es quasi wie auch nur so ein erster Schritt war, sozusagen, so eine Veröffentlichung.
Genau, das war dann tatsächlich so, dass wir mit sehr, sehr vielen Menschen danach gesprochen haben. Uns war aber klar, wir sind ja jetzt auch keine tagesaktuelle Redaktion, die jetzt irgendwie jeden Tag dann wieder eine neue Geschichte macht, mit irgendwie einer neuen kleinen Entwicklung. Sondern wir wollen ja genau wie bei der ersten Geschichte auch dann, wenn wir dann im Anschluss nochmal eine Geschichte machen, einen größeren Aufschlag machen, der dann auch nochmal die Geschichte nach vorne bringt, der auch nochmal einen neuen Erkenntnisgewinn hat. Und dann haben wir 1-2 kleinere Sachen in der Zwischenzeit gemacht. Wir hatten Shelby Lynn dann besucht nach der Veröffentlichung, haben dann auch in der ARD eine Berichterstattung gemacht, haben mit einem Kollektiv gesprochen, Music Me Too Deutschland, über deren Arbeit, also so ein bisschen so kleinere Geschichten und haben dann im Juli nochmal eine Geschichte gemacht, Mitte Juli. Da ging es vor allem um eine Frau, die Vorwürfe erhebt, dass sie schon vor ungefähr 20 Jahren ein Erlebnis hatte mit, in dem Fall, Flake, dem Keyboarder, das sie dann im Nachhinein als Übergriff bezeichnet. Genau, und das ist aber eine Geschichte gewesen, die haben wir dann ungefähr 6 Wochen später gemacht. Und das ist auch was, wo Christian Lorenz, so heißt Flake eigentlich, das abstreitet, dass das so geschehen ist. Und wir, genau, da dann auch eine Verdachtsberichterstattung gemacht haben, wo man sagen muss, okay, es gilt die Unschuldsvermutung, man kann nicht abschließend sagen, was passiert ist, aber die Indizien, die wir hatten, die Belege, die die Frau beigebracht hat, und genau, all das, was wir da zusammentragen konnten, die ganzen eidesstattlichen Versicherungen, die haben dann ausgereicht, um eine Verdachtsberichterstattung in dem Fall zu machen.
Auch noch. Mhm. Und wart ihr auch nervös vor der Veröffentlichung oder seid ihr inzwischen so Profis, dass ihr quasi wusstet, okay, so und so, wie wir das geschrieben und recherchiert haben, das ist alles stichfest?
Also es ist natürlich immer so, gerade auch bei einer Verdachtsberichterstattung, dass man sich sehr viel hinterfragt und sehr viele Gedanken macht. So haben wir, ist es so, wie wir das beschreiben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es auch so passiert ist. Wir wollen natürlich nicht Sachen veröffentlichen, die nicht stimmen. Wir geben uns sehr viel Mühe, da irgendwie der Wahrheit möglichst nahe zu kommen und haben uns gerade in dieser Woche wahnsinnig viele Gedanken gemacht, auch super viele Diskussionen geführt innerhalb des Teams, aber auch dann in den mit den Justiziaren und verschiedenen anderen Leuten. So ist das, genau, haben wir so viele Dinge zusammen, dass wir sagen, jetzt sollten wir eine Geschichte machen. Ja. Und es ist immer diese Abwägung, auf der einen Seite sagt man, okay, natürlich, es gilt die Unschuldsvermutung und man sollte nichts berichten, was auf unsicheren Füßen steht. Und auf der anderen Seite, wenn man so viele Sachen zusammengetragen hat und so viele Belege, die das unterstreichen und so viele Menschen, die sich bei einem melden, dann ist man auch irgendwann so weit und ist es auch unsere Aufgabe, diese Sachen zu veröffentlichen.
Und was war dann die Reaktion von Till Lindemanns Anwälten? Kam da irgendwas?
Ja, wir haben ja verschiedene anwaltliche Schreiben danach bekommen und sie haben versucht, verschiedenste Teile der Berichterstattung untersagen zu lassen. Wir stecken auch bis heute in mehreren juristischen Verfahren, die sich auch noch lange hinziehen werden. Genau, also das ist auf jeden Fall jetzt ein schon länger andauernder und immer auch noch immer weiter andauernder juristische Auseinandersetzung rund um diese Themen, weil wir ja auch weiter recherchieren dazu. Also wir haben jetzt nicht nur die ersten beiden Berichte gemacht im vergangenen Sommer, sondern wir haben jetzt im März ja auch eine Doku gemacht in der ARD zu Rammstein. Wir werden auch noch weitere Veröffentlichungen haben jetzt im Mai und Juni. Und parallel dazu habe ich mit der Kollegin Lena Kampf ja auch ein Buch geschrieben, was sich jetzt nochmal ein bisschen weiter weg von Rammstein bewegt. Also klar geht's auch um Rammstein, aber es geht halt auch insgesamt um Gewalt und Machtmissbrauch in der Musikindustrie. Und da, genau, das erscheint jetzt am 28. Mai. Und da, genau, müssen wir auch mal schauen, wie es damit dann weitergeht.
Juristische Auseinandersetzung bedeutet, dass sich dann quasi die Juristen oder JuristInnen aus euren Medienhäusern quasi damit auseinandersetzen, oder?
Ja, also natürlich ist es dann Aufgabe der Justiziariate, diese Texte zu verteidigen, aber das geschieht natürlich immer in Absprache mit den ReporterInnen und den Ressortleitungen. Also es geht ja immer darum zu sagen, haben wir genug Belege gehabt, um diese Geschichte zu veröffentlichen? Und die Hausjuristen haben nicht die Belege, sondern die Reporter haben die Belege oder ReporterInnen. Das heißt, diese Schriftsätze entstehen auch immer in Zusammenarbeit mit den ReporterInnen. Und das heißt, es ist auch immer viel Arbeit natürlich für jemanden, der irgendwie eine Recherche veröffentlicht hat. Und dann wird dagegen vorgegangen und dann wird da noch von jemand Zweites vielleicht gegen vorgegangen und dann veröffentlicht man eine zweite Recherche und dann wird da wieder gegen vorgegangen. Und in unserem Fall werden Recherchen bei NDR und bei SZ veröffentlicht. Das heißt, es kann auf beiden Seiten dagegen vorgegangen werden. So, und dann hat man auf einmal irgendwie über den Herbst und auch Winter, aber vor allem über den Herbst hunderte Seiten Schriftsätze, die gelesen und möglicherweise ergänzt und Hinweise gegeben werden müssen, sowohl von der Gegenseite, um zu verstehen, was die Argumente sind, als auch von der eigenen Seite, um zu sehen, ob einem noch was einfällt, mit dem man die Anwälte unterstützen kann. Also da geht schon wahnsinnig viel Arbeitszeit natürlich verloren, zumal ich jetzt auch kein Jurist bin und meine Kolleginnen auch die meisten Kolleginnen keine Juristen sind. Man da dann auch wir haben es jetzt ein paar Mal gemacht, deswegen fällt es leichter, aber am Anfang war das schon auch natürlich jetzt vor ein paar Jahren, als wir das erste Mal in diesem Bereich Verdachtsberichterstattung gearbeitet haben, schon auch eine Lernkurve, wie da diese presserechtlichen Auseinandersetzungen funktionieren.
Du hattest gerade schon angesprochen, im Mai erscheint euer Buch über Machtmissbrauch in der Musikbranche. Warum habt ihr euch dazu entschieden, noch ein Buch darüber zu schreiben?
Dadurch, dass ich in dieser Rammstein-Recherche relativ präsent war zu Beginn, durch den Tweet, aber auch durch die Berichterstattung, durch Interviews, auch durch Social Media, haben sich relativ viele Leute bei mir und auch meiner Kollegin Lena Kampf gemeldet, die dann sich nicht unbedingt direkt über Rammstein austauschen wollten, sondern darüber hinaus. Das hat gar nicht lange gedauert. Da waren Menschen dabei, die gesagt haben, ja, danke für die Rammstein-Berichterstattung, aber ehrlich gesagt, das ist irgendwie nur ein Teil. Wir arbeiten in der Musikindustrie, wir arbeiten hier für ein Label, wir arbeiten für einen Promoter oder für ein Festival. Wir erleben die Sachen auch in anderen Kontexten. Und wir fänden es total gut, wenn darüber auch berichtet werden könnte. Und dann haben wir relativ schnell gesehen, dass es dazu de facto nicht wirklich was gibt. Es gibt kein Sachbuch. Also im internationalen Rahmen gibt es ein paar Sachen, die so ein bisschen da das berühren oder die sehr fokussiert was machen. Es gibt ein wunderbares Buch über den Fall R. Kelly. Soulless heißt das, The Case Against R. Kelly. von einem tollen Kollegen aus den USA, das ist ein großartiges Buch, vor 3 Jahren erschienen. Aber es gibt sonst sehr, sehr wenig und im deutschsprachigen Raum gar nichts. Und wir haben dann gedacht, okay, es ist eigentlich jetzt genau der Zeitpunkt. Man hat gesehen, dass die Leute sich sehr für dieses Thema interessieren. Es ist offensichtlich ein nicht zu Ende diskutiertes Thema, über das auch in der Öffentlichkeit relativ wenig bekannt ist. Aber offenbar, deshalb melden sich die Menschen bei uns, gibt es einen großen Druck in der Industrie, darüber zu sprechen. Und das fanden wir eine total gute Voraussetzung, das dann aufzunehmen und umzusetzen. Und deswegen ist das jetzt auch wo ich total froh bin, dass wir das gemacht haben, weil es einfach diesen Raum neu öffnet. Ich glaube, dass das helfen kann, Diskussionen darüber zu führen, über Rammstein hinaus, weil Rammstein natürlich Aufhänger und Beginn dieses Buches ist, aber ein Großteil dieses Buches überhaupt nichts mit Rammstein zu tun hat, sondern mit der Musikindustrie insgesamt, mit dem, wie ist es als Frau in der Musikindustrie zu arbeiten, warum sind Künstler erfolgreicher, wenn sie teilweise erfolgreicher, wenn sie gewalttätig waren, was heißt es irgendwie als Groupie unterwegs zu sein, was hieß es früher, ist die Romantisierung, die wir da teilweise erleben, heute überhaupt gerechtfertigt. Also es gibt ganz viele Aspekte, die quasi diesen ganzen Bereich Gewalt und Machtmissbrauch in der Musikindustrie berühren, die wir da aufgreifen, erzählerisch, mit bestimmten ProtagonistInnen, und haben auch mehr als 200 Leute dafür gesprochen, für dieses Buch. Und ich glaube, dass das hilft, diese Diskussionen nochmal klarer zu führen in Zukunft.
Ja, ich finde es super spannend. Ich werde mir das Buch auch kaufen. Letztes Jahr hatte ich es irgendwann schon mal gelesen, dass ihr das Buch veröffentlicht, und dachte mir, okay, das möchte ich gerne lesen.
Die Hürde.
Welche Herausforderungen bzw. Schwierigkeiten gab es bei der Recherche?
Die Herausforderung ist bei solchen Recherchen eigentlich immer zu schauen, wie bekommt man es hin, dass man die mit den Betroffenen und den mutmaßlich Betroffenen so intensiv arbeitet, dass man möglichst viele Belege hat für die Recherche, ohne dass es den Betroffenen, mutmaßlich Betroffenen, dabei unnötig schlecht geht, im Sinne von, dass sie nochmal in die Situation rein müssen, dass sie immer wieder quasi davon erzählen müssen, dass sie alte Sachen aufwühlen müssen. Und gleichzeitig geht es nicht ohne, weil sonst kann man die Geschichte nicht recherchieren und erzählen. Aber dass man das im Tempo der mutmaßlich Betroffenen macht und auch schaut, dass man das im Rahmen hält. Was man braucht, das braucht man. Aber manchmal ist es auch okay, nicht noch ein viertes Mal nachzufragen. Und das, finde ich, ist eine Herausforderung und total wichtig. Und da lerne ich auch bei jeder Recherche und versuche, das möglichst verantwortungsbewusst zu machen.
Und hast dann auch bei dieser Recherche dazu gelernt? Oder wie habt ihr das bei dieser Recherche gemeistert?
Das ist ja, wie ich gerade schon mal versucht habe zu sagen, es ist halt einfach jedes Gespräch unterschiedlich. Und man versucht halt relativ zügig ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Art von Gespräch führen wir hier gerade, wie geht es der Person damit. Manchmal führt man auch Gespräche, in denen man am Anfang gar nicht weiß, was kommt. Die Person meldet sich einfach und sagt, ich würde gerne reden, und dann redet man, und irgendwann mitten im Gespräch oder nach einer Stunde oder so kommt quasi erst kommt ein Vorwurf oder kommt eine Erfahrung, die total traumatisch ist. Aber das ahnt man vielleicht die ersten 45 Minuten im Gespräch noch gar nicht. Und es ist es ist sehr wichtig, glaube ich, dass diese Gespräche in einem Rahmen stattfinden, wo die Person, die sich öffnen möchte, sich wohlfühlt und auch weiß, dass sie jederzeit einfach aufhören kann.
Ja.
Dass man da irgendwie dann Pausen macht, dass man auch sagt, okay, dann halt nicht. Und vor allem, wenn es erzählt wurde, heißt es nicht, dass es auch veröffentlicht wird. Das ist dann der nächste Schritt, wo auch immer noch die Möglichkeit besteht, das wieder sich anders zu überlegen. Aber das sind so Sachen, das ist halt jedes Mal sehr individuell.
Der Rausschmeißer.
Und meine letzte Frage, hast du eine goldene Regel für investigative Recherchen?
Die goldene Regel ist, dass Recherche Handwerk ist und dass jeder das lernen kann und jede. Ja, das wäre meine goldene Regel. Die hat mir auch sehr geholfen vor 10 Jahren oder 15, als ich angefangen habe, dass Leute mir das erklärt haben. Es ist Handwerk. Es ist nicht, dass man irgendwie geboren wird mit dem Talent zur Recherche, sondern man kann sich das erarbeiten.
Das ist auf jeden Fall sehr entspannend zu hören für uns junge JournalistInnen quasi. Ja, so ein gutes Schlusswort. Dann vielen Dank, Daniel, für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne und auf bald.
Das war Daniel Drepper über seine Recherche zum Fall Till Lindemann und Machtmissbrauch in der Musikbranche. Ich fand das Gespräch super spannend, diesen Einblick in Daniels Arbeit zu bekommen und wie er und sein Team vorgegangen sind. Besonders schön fand ich seinen letzten Tipp. Jeder und jede kann investigativ recherchieren. Es ist ein Handwerk. Das hat mich als junge Journalistin, die selbst gerne in den Investigativjournalismus gehen möchte, sehr ermutigt. Damit sind wir jetzt am Ende von dieser Folge von Reporter Insights angelangt. Nächste Woche geht's weiter. Hört also gerne wieder rein und abonniert unseren Podcast für weitere packende Geschichten und ihre Hintergründe. Das ist kostenlos und hilft uns sehr. Ihr findet uns auf allen Podcast-Plattformen. Feedback schreibt uns am besten über Instagram oder X. Tschüss und bis bald.